Ganz kurz vorab, Christiane hatte diesmal leider ein Problem mit ihrem Mikrofon, das nicht aufgenommen hat. Wir haben deshalb für diese Folge nur Christianes Notaufnahme. Die Tonqualität hat darunter dementsprechend gelitten. Da wir aber hier ein wirklich spannendes Thema mit ganz vielen tollen Lösungsansätzen besprochen haben, wollten wir es euch auch nicht vorenthalten. Wir entschuldigen uns für den Ton und hoffen, dass ihr trotzdem Freude mit dieser Folge habt.
Hallo und herzlich willkommen bei Herzgespenster, dem Podcast über Liebe, wie sie ist. Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe schreiben, sondern auch total gerne darüber quatschen. Wir, das bin ich, Christiane Storen,
Sandra Andres
und Michaela Metzner alias Mia M. Hope. Heute geht es um die 5 größten Saboteure unserer Beziehungen. Warum läuft eigentlich in Beziehungen, wenn sie denn schief laufen, immer dasselbe schief? Das habe ich mich ganz häufig gefragt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Was genau ist das, was immer falsch läuft? Ist es immer der Partner, der schuld ist? Oder ist es vielleicht sogar so ein Ding, das mit unseren inneren Mustern zu tun hat, dass wir eigentlich selbst dran schuld sind und unsere Beziehungen selbst sabotieren? Man hat ja auch so Dinge erlernt, wie man reagiert, wenn etwas in einer Beziehung schief läuft. Und das wiederholt man dann immer und immer wieder. Also Reaktionen, die deiner Beziehung mehr schaden als gut tun. Es gibt da so einen bekannten Paartherapeuten, der heißt Terry Real, und der hat das mal unter die Lupe genommen. Aber jetzt mal vorneweg, habt ihr das auch, dass bei euch in Beziehungen immer und immer wieder dasselbe schief läuft?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir schon durchaus auch in dem, wie, ja, in unserer Kindheit schon, in den Beziehungen, in denen wir aufwachsen, auch schon durchaus Umgangsformen oder Reaktionen lernen auf Konflikte, ne? Wie unser Umfeld, unsere Eltern, unsere, was weiß ich, Tanten, Freunde auf Konflikte reagieren. Und dementsprechend, ja, na, lernen wir das und nehmen diese Muster auch an, oder vielleicht reagieren wir auch ganz gegenteilig und machen es ganz anders. Aber ich glaube, ganz oft erlernen wir die und nehmen die auch an und ja, nehmen das in unsere späteren Beziehungen, Freundschaften, was auch immer mit.
Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, was für einen Partner man hat. Also ich könnte jetzt nicht sagen, alle meine Beziehungen sind an derselben Sache gescheitert. Aber es gibt schon auch Trigger, die mich dann besonders, ja, reizen, würde ich sagen. Je nachdem, wie mein anderer, wie mein Partner, wie mein Counterpart drauf ist, kann das dann dazu führen, ne? Also wenn ich immer wieder an derselben Stelle getriggert werde, dass es auch immer wieder an derselben Stelle dann eskaliert.
Da sind wir ja schon direkt in einem von diesen 5 Mustern nach Terry Real drin, ne? Rückzug.
Ganz genau. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Darum finde ich dieses Thema auch so krass spannend. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer dieses selbe Muster falle, dass ich, wenn mir irgendetwas zu anstrengend wird oder zu blöd, dann ziehe ich mich zurück. Dann denke ich mir, ach, lass doch die Person labern. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil wenn mir jemand wichtig ist, wie mein Partner, dann sollte ich ihm eigentlich sagen, was er jetzt in dem Moment falsch gemacht hat, in meinen Augen, damit er ja anders reagieren kann, wenn er das denn möchte. Oder ich muss zumindest mich erklären, warum ich jetzt gerade so seltsam kühl reagiere auf irgendwas. Na, diesen Rückzug.
Ja, praktisch um ihn zu ghosten, ne, würde man heute sagen.
Ja, genau. Deswegen glaube ich, dass dieser Mensch schon eine Ahnung hat von dem, was er spricht, und dass er das ganz gut recherchiert und analysiert hat. Genau. Also Rückzug war einer dieser, nennen wir sie mal, Beziehungssaboteure, die Terry Real eruiert hat. Da geht es einfach darum, dass man Distanz aufbaut, um Konfrontationen zu vermeiden oder tatsächlich um dem anderen weh zu tun. Bei mir ist es mehr so, dass die Ja, stimmt, ganz genau. Heute würde man das so nennen. Bei mir ist es mehr so dieses Ding, ich will dann halt die Konfrontation vermeiden, ja. Aber dann frisst man die Dinge in sich rein, das ist einfach nicht gut, ne?
Also ich habe bemerkt, als ich mir diese fünf Muster oder ja, ich finde auch Beziehungssaboteur ein sehr schönes Wort angesehen habe, dass das bei mir tatsächlich relativ unterschiedlich ist, je nachdem, mit wem ich interagiere. Ich glaube nicht, dass ich bei meinem Mann ungefähr auf Rückzug unbedingt gehe, weil ich da nicht wirklich so die Angst habe vor Konfrontation oder vor dem, ja, das wird das jetzt einfach ausreden. Aber zum Beispiel, wo ich auch durchaus auf Rückzug gehe, ist bei meiner Familie. Egal jetzt ob engster Familienkreis oder Onkel, Tante, Cousine, schieß mich tot. Da ist es schon so, wo man sich halt dann, wo ich mir dann oft denke, also gerade im breiteren Familienkreis, na, wie gesagt, Tanten, Cousinen und etc., da ist es ja dann wirklich oft so, da sitzt du auf der Familienfeier, na, irgendjemand quatscht was, wo du dir die Hand an den Kopf schlägst und trotzdem, in dem Moment wähle ich den Rückzug und denke mir, ja, lass sie quatschen, egal, weil, na, also das lohnt sich jetzt nicht, dass ich da irgendwie eingreife oder etwas sage oder in die Konfrontation gehe. Wozu? Na, also das ist eine Sache. Und ja, ich glaube, gerade bei der Familie, also ich tue mir da schon schwer, auch so Wahrheiten anzusprechen, die auch wirklich dann auch mal wehtun können. Die halt auch irgendwie, wo man weiß, na, das wird jetzt nicht schön, das wird eben in Konfrontation ausarten oder das kann die Person vielleicht auch gar nicht annehmen gerade. Und na, also ich glaube zu diesem, dass man sich nicht zurückzieht, dazu gehört unglaublich viel Vertrauen, dass das Gegenüber diesen Punkt annehmen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, muss ich sagen. Es kann ja auch so sein, dass du eben nicht den Gegenüber verletzen willst mit diesem Rückzug, sondern
Genau.
ihn und dich eben auch schützen willst, ne? Ja, sehr schöner Punkt. Ja. In dem Fall ist es aber dann auch kein Saboteur, würde ich sagen. Weil du weißt genau, wenn du das jetzt sagen würdest, dann würde die Beziehung, also sprich zum Beispiel zur Familie, sehr wanken.
Jein,
Da würde
also
es einen Bruch
in
geben.
meinem breiteren, Familien, wie gesagt, also bei der Familienfeier bin ich bei dir, da wäre es jetzt, glaube ich, wirklich einfach sinnlos, da irgendwie in Konfrontation zu gehen, wenn man sich dreimal im Jahr sieht, das ist Quatsch. Aber in meinem engen Familienkreis weiß ich, ist es ein Saboteur, es ist die falsche Strategie, weil das ist ja wie ein Schneeball, das wird ja nicht weniger, nur weil ich es jetzt vermeide und prokrastiniere und ich will es erst noch nicht ansprechen. Es wird ja nicht besser deshalb, es macht sich ja nicht von selbst, das Problem löst sich ja nicht von selbst, ne? Und irgendwann fällt es einem halt monumental auf den Kopf.
Okay.
Christiane, wie stehst du zu Rückzug?
Thema Rückzug. Das war ganz lange eine Strategie von mir, die ich erst sehr mühsam habe lernen müssen aufzubrechen, weil ich habe diese Strategie immer gewiss gewählt aus einem Harmoniebedürfnis. Ich glaube, da bin ich auf Michaelas Seite, weil ich selber einfach nicht gut ertragen kann, wenn Harmonie gebrochen wird. Es ist aber manchmal zwingend notwendig, die zu brechen, weil man ansonsten nicht zu dem stehen kann, was man selber braucht in dem Moment. Das musste ich aber auch erst lernen, dass das ist. Und auf der anderen Seite habe ich einen Partner zu Hause, der selber auch die Rückzugsstrategie wählen kann, wenn er nämlich das Gefühl hat, selbst im Recht zu sein und etwas passiert, was ihn darin erschüttert. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber so ist es, dass er dann eher in die Rückzugsstrategie geht, anstatt in die, ich lass mich jetzt von dir überzeugen, dass ich im Unrecht bin. Und das ist sehr, das war auf jeden Fall lange Zeit ein Saboteur bei uns, dass ich halt Harmonie wollte und deswegen in den Rückzug ging und der andere Part in den Rückzug ging, wenn er gemerkt hat, okay, ich habe vielleicht Unrecht, weil dadurch hat sich so gut wie nie irgendwas geklärt. Sie wird einfach immer in den Rückzug gegangen. Ja, das
Aha,
ist
ist ja auch
tatsächlich so.
spannend.
Also es war auch, wir sind einfach oft dann den leichteren Weg gegangen, wenn man so will, ne? Also anstatt jetzt den Konflikt auszuleben, sind wir in diesen leichteren Weg gegangen, nicht darüber zu reden, was erstmal nicht anstrengend ist, ne? Aber trotzdem führt das ja dann dazu, dass sich Dinge eben aufstauen und irgendwann staut sich so vieles vielleicht auf, dass man gar nicht mehr richtig weiß, was ist denn jetzt das Grundproblem von dem ganzen Haufen hier. Und das kriegt man nur raus, wenn man darüber halt eben redet. Und das tut halt auch wirklich weh, wenn man da eine Strategie auflösen muss, die man so lange gelebt hat. Also es ist echt nicht einfach, davon loszulassen. Was man vielleicht auch aus Kindeszeiten schon, aus der Familie her nicht anders gelernt hat.
Ja, Rückzug war definitiv in meiner Familie groß angesagt.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon, das ist eben, wie gesagt, im Umgang mit meiner Familie ist das nach wie vor ein Muster, dem ich folge. Aber Christiane, ich finde es interessant, dass du sagst, so mit diesem Rückzug geht dann oft Hand in Hand, er hat gesehen, er hat nicht recht.
Ja.
Das heißt, möglicherweise ist das relativ eng verknüpft mit einer weiteren Sabotage-Muster nach Real, nämlich dem immer Recht haben wollen.
Ja.
Aber da kommen wir gleich noch zu. Wir wollen ja ein bisschen auch Alternativen mitgeben. Was habt ihr denn so? Und wenn Christiane, wenn du jetzt sagst, früher war das auch etwas, was ich oft gemacht habe, wie bist du denn davon losgekommen, wenn jetzt Leute da draußen sind, die uns zuhören und sagen, yes, das ist mein Move, genau
Mein
das
Ding.
mache ich. Was können wir ihnen denn mitgeben? Damit sie das vielleicht zukünftig eben, dass ihnen das dann nicht im Gesicht explodiert, der riesige Schneeball.
Ja, also erstmal muss ich da vorwegstecken, das ist echt etwas, das man nicht von einem auf den anderen Moment auflöst und auch nicht in dem nächsten Konflikt, der kommt, direkt aufgelöst hat, sondern das ist etwas, was wirklich viel Arbeit und auch Übung braucht. Und es wird auch Konflikte geben, bei denen es wieder in den Rückzug geht, aus verschiedenen Gründen. Hat auch mit der Intensität des Triggers in dem Moment zu tun. Aber das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was da hilft, ist leider in den sauren Apfel beißen und anstatt Rückzug zu wählen, nach vorne zu gehen und zu sprechen. Also das Einzige, was hilft, ist zu reden, auch wenn der ganze Körper bebt und man sich nur das Gefühl hat, ich will jetzt hier nicht sein, ich will in dieser Diskussion nicht sein, in der Situation nicht, ich will hier ganz dringend weg. Und das auszuhalten, das ist etwas, was eigentlich das Einzige ist, was hilft. Man muss aushalten, dass man sich damit unwohl fühlt, dass das wehtut, dass man zittert, dass die Stimme wegbricht, dass man vielleicht auch Tränen vergießt, weil der ganze Körper sich dagegen wehrt, das ganze Nervensystem dagegen rebelliert. Aber nur so kommt man irgendwann an den Punkt, dass es eben besser wird und dass man auch lernt vom Gegenüber, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Denn das, was der Körper ja macht, ist zu sagen, ich gehe jetzt in den Rückzug, um mich zu schützen. Also letzten Endes ist es ja ein Urinstinkt. Wenn man in Gefahr ist, gibt es zwei Strategien, entweder weglaufen oder kämpfen. Und Rückzug ist eine Form von Weglaufen, ne? Von Flucht letzten Endes.
Ja,
Und
vor
also,
einer negativen Situation.
genau, die einen gefährdet. Ne?
Ja.
Und in den Kampfmodus zu wechseln, was ja, ne? Also in den sanften Kampfmodus zu wechseln, ist halt schwer. So. Und das geht halt eben nur darüber, dass man ein bisschen aushält, dass es sich kacke anfühlt und dass es irgendwann besser wird, wenn man es immer wieder trainiert und übt. Aber ich will auch nicht sagen, dass es heute nicht auch Konflikte gibt, wo ich in den Rückzug gehe, aus verschiedenen Gründen und das immer noch nicht perfekt beherrsche. Also es ist halt immer noch hart.
Ich glaube übrigens, dass wir alle diese Muster zum gewissen Anteil immer wieder auch mal verwenden oder darauf zurückgreifen. Aber wahrscheinlich haben wir alle so die ein oder andere, was wir halt öfters oder in vielen Beziehungen oder fast immer machen, na, und andere weniger. Aber das mit der Konfrontation finde ich sehr gut, weil das ist, würde ich mal vergleichen mit einer To-Do-Liste. Na, wir haben heute 5 Sachen auf unserer To-Do-Liste und ganz bestimmt ist eine davon etwas, was wir schon seit 3 Wochen prokrastinieren. Na, also irgendwie so Steuererklärung ausdrucken, irgend so ein Scheiß, den ich auf keinen Fall machen will, weil es einfach so unglaublich sinnbefreit ist und eigentlich wirklich komplette hirntote Tätigkeit, die mich absolut nur nervt. Aber ich sehe das ähnlich. Das sind die Dinge, die ich dann meistens als erstes am Morgen angehe, weil ich sage, dann habe ich es hinter mir und den Rest des Tages kann ich das Leben genießen. Und ich habe nicht den ganzen Tag, dass diese Wolke über mir schwebt, so, oh, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Ne? Und ich finde, ich glaube, das ist ähnlich wie dieser Rückzug. Ne? Das prokrastinieren wir dann, irgendwie das anzusprechen, ewig und 3 Tage, ziehen uns zurück. Aber tatsächlich, das Beste wäre es wahrscheinlich einfach heads on gleich als erste Top-Priority voll rein.
Ja, was ich auch noch als Tipp mitgeben kann, das fand ich auch sehr hilfreich. Ich bin eigentlich nicht sofort in den Konfrontationsmodus gegangen in der Situation. Also, ich mache es an einem Beispiel. Man hat einen Konflikt. Man spürt in dem Konflikt, ich möchte jetzt eigentlich was anderes als das, was hier passiert. Man geht in den Rückzug. Man merkt, ah Mist, jetzt bin ich schon wieder im Rückzug gelandet. Eigentlich wollte ich ja für mich einstehen. So, und dann sagt man sich nicht, na toll, schlechtes Gewissen, jetzt warst du wieder zu feige oder zu schwach oder was auch immer das die innere Stimme einem sagen will, sondern zu akzeptieren, okay, jetzt in diesem Moment war ich nicht stark genug, noch nicht, das war jetzt mir noch zu heftig, aber ich überlege jetzt genau, was ich sagen will und sage das halt einen Tag später. Für mich ist das einfacher, mich vorzubereiten auf das Gespräch, mir zu überlegen, welche Argumente ich bringen will. Und dann zu sagen, du, ich wollte das Gespräch von gestern nochmal aufgreifen. Mir war eigentlich eine Message wichtig, die ich gestern nicht sagen konnte. Mir hilft das persönlich. Für mich ist das leichter, mich vorbereitet in so eine Konfrontation zu begeben.
Ja.
Ja.
Ja. Das klingt auch für mich als eher gangbar, als direkt in den Konflikt. Weil da bin ich meistens so komplett überfordert, da purzelt dann plötzlich alles raus. Und das ist auch nicht richtig. Dann knallt das, oder wie sagt man, da läuft es fast einfach über und dann wird man
ja,
oft
oder
auch
ungerecht
verletzend.
auch,
Das ist
ne?
auch nicht der richtige Weg, ne? Ja, ungerecht, genau. Und dann, wenn man das nicht übt, so diese positive Form der Kommunikation, dann wird man echt auch zum Teil verletzend und sagt, du hast das falsch gemacht. Bei dir ist immer das so. Und warum ist das schon wieder so? Lalalala. Also das sind ja genau diese negativen Formen der Kommunikation, die den Partner immer verletzen und wo der dann auch wieder in den Gegenangriff übergeht.
Kennt ihr eigentlich, ich glaube auch, dass die Therapy übrigens auch verwendet, ich kenne die aber von jemand anderem oder von anderen Hintergründen, kennt ihr diese Steps der richtigen Kommunikation, diese 4 Steps, die man in Konflikten im Kopf durchgehen soll? Habt ihr die schon gehört?
Ja, doch, das ist so gewaltfreie Kommunikation, ne?
Ja, genau. Das erste ist, dass man wiedergibt, was passiert ist, total nüchtern, ne? Also, okay, wir haben jetzt hier über dieses Thema gesprochen und ich spüre, wir sind auf 2 verschiedenen Meinungen, das und das ist passiert. Der zweite Schritt ist, dass man das Gefühl hat, was man selber, was der andere sagen will, was man verstanden hat quasi, was angekommen ist bei einem, aber auch das eben ohne Vorwürfe. Das dritte ist, wie man sich in dieser Situation fühlt mit dem, was bei einem angekommen ist, also was das mit einem selber gemacht hat. Und das dritte ist dann, was man jetzt braucht, selbst. So. Und damit zeigt man halt, dass es passiert. Ich habe aber gesehen, das und das bewegt dich. Das ist deine Meinung, deine Haltung dazu. Meine eigene Haltung ist diese und jene. Und was ich jetzt brauche, wäre, dass wir uns einigen, dass wir das aus der Sicht besprechen, dass wir Kompromisse finden oder was auch immer. Und das soll dazu führen, dass man sich eben nicht immer in diese ungerechte, vorwurfsvolle Haltung begibt.
Ja, haben wir schon einige Lösungspunkte.
Klingt gut.
Ja, wir haben ja noch 4. Also wir haben Saboteur Nummer 1, den Rückzug. Wir können gern direkt weil wie gesagt, vielleicht geht es ein bisschen Hand in Hand mit dem immer Recht haben wollen. Na, wenn ich nicht Recht habe, ziehe ich mich zurück, dann nehme ich mich raus. Also das ist der Saboteur Nummer 2 und ich glaube, den kennen wir alle. Ich möchte auch sagen, dass er einer der weitesten verbreitete Saboteure der Menschheit ist. Und er ist definitiv einer der Nummer 1 Konfliktpunkte zwischen meinem Mann und mir. Wir sind beide vom Typ, ich habe recht, das ist so, ich weiß das.
Und du würdest sagen, ihr sabotiert euch gegenseitig damit,
nein,
oder?
Nein, das glaube ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, wir heizen uns dann einfach ein bisschen auf, ne? Man schaukelt sich da in der Konversation schnell auf, so irgendwie, nein, aber ich weiß das und ich weiß das und bla und das glaube ich eher. Also jetzt, ich weiß es nicht, ob ich es persönlich als Sabotage sehen würde oder, ja, es ist halt ein Muster, es ist ein Reaktionsmuster, ja, ne, also das ist nicht so, das ist anders, ich weiß das. Also klar, das ist schon so. Also die eigene Sicht durchdrücken, ohne wirklich zuzuhören. Also das ist, man ist dann natürlich nicht mehr so offen dafür, dass du zuhörst oder irgendwas, weil du ja sagst, nein, ich sehe das so, ich will das, und ich glaube, das ist so und ich will, dass du das jetzt verstehst.
Und wie kommt ihr dann bestenfalls zu einer Lösung?
Sehr gute Frage. Na, ich weiß es nicht. Ich meine, es sind jetzt keine weltbewegenden Themen. Na, deshalb, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass das bei uns voll im Streit eskaliert. Es ist dann eher so, dass man sich vielleicht mal einen kurzen Moment ärgert. Und dann wahrscheinlich einfach stehen lassen und sagen, na, let's move on. Aber ich meine, ich hatte mal einen sehr, sehr schönen Spruch gehört und das ist tatsächlich auch gleich das Gegenmittel. Eigentlich kenne ich es ja. Wer immer recht hat, wird nie was
Aber
Neues
was?
lernen. Weil das ist so, eben, das
Oh,
heißt eben genau das, na, ich will meine Sicht unbedingt, ich weiß das, ich habe recht und ich bin nicht bereit, neu zuzuhören oder das Neues zu lernen. Und dementsprechend, ja, werde ich auch nicht dazu lernen, sondern ich kann immer nur auf meinem Wissensstand, na, also damit monopolisiere ich ja auch das Allwissen, was ja sowieso Quatsch ist, wir sind alle nicht allwissend, indem ich sage, ja, ich weiß das und so ist das. Na, dadurch lasse ich auch nichts zu, dass ich jetzt irgendwie vielleicht mal meinen Horizont erweitern kann. Und das ist wiederum etwas, was ganz, ganz arg gegen meine Prinzipien geht und deshalb versuche ich zumindest nicht so viel Recht zu haben.
aber mal ganz ehrlich, immer recht haben zu wollen, hindert dich ja nicht daran, dem anderen mit Mitgefühl
Genau.
zuzuhören oder konzentriert zuzuhören. Das ist ja eigentlich die Lösung. Du kannst ja, auch wenn du weißt, du hast recht, kannst du ja trotzdem versuchen zu verstehen, was der andere denkt. Du musst ihm ja nicht zwangsläufig zustimmen.
Das ist auch wirklich so. Also das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde nicht, dass es bei jedem Streit oder Konflikt am Ende eine Einigung geben muss, zwangsläufig. Also es muss nicht passieren, dass man sich jetzt auf etwas einigt. Aber es muss, wie du gesagt hast, Michaela, es muss trotzdem in einem respektvollen Zuhören münden. Und dann ist das auch okay zu sagen, okay, ich sehe, wir stehen jetzt hier an zwei verschiedenen Punkten und wir haben beide getrennte Meinungen zu diesem Thema. Und keiner von uns sieht jetzt gerade da irgendwie einen Weg. Ne? Und dann ist das
Ja, das
so.
berühmte agree to disagree, ne?
Agree to disagree, ganz genau. Ja, das ist aber auch wirklich so. Man kann auch einfach sagen, okay, so, ich sehe es so, du siehst es so, wir lassen das jetzt so stehen, dann ist das jetzt eben so. Ne? Und das muss nicht bedeuten, wir sind jetzt noch tagelang deswegen gnatzig aufeinander, sondern es kann auch einfach bedeuten, okay, wir haben versucht, eine Lösung dafür zu finden, eine Einigung zu finden. Jetzt an diesem Punkt klappt das nicht, aber das ist auch okay. Ich finde auch, das sage ich auch
Ja, ganz
meinen
genau.
Kindern oft, wenn die irgendwie Streit mit gleichaltrigen Kindern haben, Kinder können so gemein sein, dann versuche ich auch immer zu vermitteln, es ist nicht unserer Verantwortung, was der andere gerade denkt. So, wir können ja nur kontrollieren, was wir selber denken
Ja.
und was wir selber für richtig finden, wofür wir selber stehen. Und ich bin da auch bei Sandra, man darf auch seinen eigenen Horizont erweitern und auch mal sagen, okay, die Sichtweise von dem anderen ist eigentlich auch legitim. Aber grundsätzlich sind wir nicht dafür verantwortlich, was andere denken. Wir können unseren Standpunkt erklären, wir können gucken, ob der andere das annimmt oder nicht, aber wenn der andere wählt, es nicht anzunehmen, eine ganz andere Meinung zu haben, können wir daran an sich nichts ändern. Wir sind nur zuständig für unsere eigenen Gedanken, wir können nur die kontrollieren. Und nicht die anderen. Und das hilft manchmal auch, sich ein bisschen aus dieser Haltung rauszuholen in einem Konflikt. Ich muss jetzt aber recht haben. Ne? Man kann recht haben, ohne dass der andere das annimmt. Und das ist trotzdem in Ordnung.
Jein, es ist halt etwas komplizierter. Das geht bei Themen, das geht bei allgemeinen Themen ganz gut. Es ist halt etwas komplizierter in Alltagssituationen. Ne? Ich sage jetzt was völlig Banales, das mir so noch nicht passiert ist, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann. Du hast doch heute Morgen gesagt, du fährst einkaufen und der andere sagt, oh, ich habe gesagt, ich habe heute, was weiß ich, kann ich auf keinen Fall machen, ich weiß nicht, was du da meinst. Ne? Und jeder hat halt irgendwie vielleicht auch seine subjektive Wahrnehmung oder einfach falsch gehört oder Missverständnis, I don't know. Ne? Aber in dem Moment ist es halt sehr, sehr schwierig, dass man dann sagt, ja, wir haben eh beide recht, alles gut. Weil am Ende des Tages habe ich halt gelaufen lassen.
Ja gut, aber in der
Ja.
Situation, was ändert das? Ne? Entweder einer von beiden geht nochmal einkaufen oder man bestellt was. Also,
Ist richtig, ja.
da kann man dann entweder sagen, okay, ich habe es so verstanden, dass du gesagt hast, du gehst einkaufen, du hast das scheinbar ja nicht so gemeint. Oder vielleicht haben sich deine Pläne geändert und ja, dann wäre es schick gewesen, das zu wissen. Aber nun stehen wir ja an dem Punkt und es gibt jetzt hier nichts zum Abendessen. Also, was machen wir jetzt? Gehst du nochmal? Oder nicht? Oder bestellen wir?
Also ich denke, da können wir das vielleicht ein bisschen erweitern. Na, so okay, zuhören, annehmen, stehen lassen, kann ich nicht beeinflussen, ist eine gute Sache, aber in manchen Situationen vielleicht schwer umsetzbar. Aber trotzdem, muss man sich dann vielleicht einfach fragen, ja eben, was bringt mir das jetzt, wenn wir das zu Tode diskutieren? Ne? Also vielleicht machen wir einfach einen Cut und sagen, okay, was ist der Plan, was ist die Lösung, wie können wir jetzt hier weitermachen?
Ja, ja, und da spielt auch was mit, was kann ich, ist das nicht auch mit in einer von diesen Strategien, dass man aus Frust oder Stress oder irgendwas, was gar nichts mit diesem Konflikt zu tun hat oder mit dem Partner, sondern mit dem ganzen Tag, vielleicht auch mit dem letzten Monat oder wo man sich gerade befindet, dass man das halt dann an seinem Partner auslässt, weil es irgendein Ventil braucht und der jetzt halt gerade da ist. Also kann man den jetzt auch eben wegen dem vermasselten Einkauf voll labern, weil dann ist wenigstens der Frust mal raus. Weil das ist natürlich auch so absolut ein Beziehungskiller.
Ja gut, guck mal auf Saboteur Nummer 3, sozusagen fast ein bisschen genau das Gegenteil vom Rückzug, die Vergeltung. Ne? Statt zu sagen, ich nehme mich jetzt raus, gehe ich in den Angriff, in die Offensive, man schlägt aus Frust oder Schmerz zurück, plant die große Rache, irgendeinen Schlag ins Gesicht. Wer hat das schon gemacht?
Never. Würde ich nicht mal auf die Idee kommen, das zu tun, dazu bin ich nicht zu lieb.
Ja, ne? Da, Christiane, da bin ich bei dir, ich auch. Ich bin so lieb, ich bin so übelst lieb.
Ich habe wirklich noch niemals irgendwelche hässlichen Gedanken gehabt. Also,
Ich gehe jetzt sogar so weit, das kann ich hier ja, wir sind ja unter uns, erzählen. Wir haben gerade richtig, richtig Trouble mit einem Autohändler, der uns beinahe übers Ohr gehauen hätte. Okay. Immer noch der Autohändler. Ich habe noch immer, das ist schon, genau, das zieht sich unfassbar lang. Ich bin immer wieder sehr, sehr deutlich geworden, für meine Begriffe überdeutlich. Das kommt nicht bei ihm an. Und mein Partner ist jetzt schon so weit zu sagen, Schatz, wenn wir das durchhaben, der kriegt sowas von einer gepfefferte Google-Bewertung, das muss ich rauslassen. Und ich denke mir jedes Mal so, was würde ich da schreiben? Er ist ein Idiot, auf ihn ist nicht viel Verlass. Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht so offenkundig gegen jemanden zu wettern, den ich am Anfang vor allem ganz nett gefunden habe, obwohl er ja wirklich uns zum Teil Böses gewollt habe. Wieso kriege ich es nicht fertig, diese Menschen üble Bewertung zu schreiben.
Ja.
Als Autorin,
ich bin zu lieb, ich sag ja, übelst
wie weh es tut, wenn irgendein Horst einen Scheißtag hat und dann irgendwie eine schlechte Bewertung schreibt. Ne? Aber in dem Fall ist es ja jetzt nicht so, dass ihr einen Scheißtag habt und es wäre auch nicht ungerechtfertigt. Also mit Bewertungen, glaube ich, könnte ich mich noch am ehesten anfreunden. Ich muss mal überlegen, aber habe ich wahrscheinlich auch schon gemacht. Das, na, gerade wenn da jetzt jemand war, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, so eine desaströse Organisation oder keine Ahnung, also da irgendwie wirklich so voll schief gelaufen, habe ich wahrscheinlich auch schon gemacht. Ja. Hätte ich jetzt aber nicht als Vergeltung gesehen.
Ich kann sagen, ist ja dann weniger aus Rache Vergeltung als einfach,
um die Menschheit zu warnen.
Drum sage ich ja. Das ist für mich schon schlimm genug. Und wir reden hier noch lange nicht von Vergeltung oder Zurückschlagen.
Also ich kann von einem Erlebnis erzählen aus meiner Jugend. Da war ich bestimmt erst 18 oder 19. Das ist ewig her, aber ich habe es trotzdem nicht vergessen, weil mich das so aufgewühlt hat. Meine erste Konfrontation mit dem Prinzip Rache. Und zwar war ich da mit meinem Boyfriend zu der Zeit in einer Mitfahrgelegenheit unterwegs. Da waren die nämlich noch total Trend, die Mitfahrgelegenheiten. Und dann kam da so, das war so gerade der Beginn der Zeit von organisierten Mitfahrgelegenheiten. Das heißt, nicht mehr so die netten Leute, die gerade Platz auf ihrer Rückbank haben, sondern diese großen dunklen Vans, wo irgendwie 18 Leute reinpassen, ja. Und die sind dann immer nur hin und her gefahren, die Fahrer, und haben das Geld eingeschaffelt. So. Ich war da also mit meinem Boyfriend in einem so einem Van und er war einfach die ganze Fahrt krass genervt von diesem Konzept. Das hat, also ne, für ihn war das erste Mal, dass er auch so eine organisierte Mitfahrgelegenheit reingefallen ist. Und er war da einfach so krass entzürnt über dieses Konzept, dass da jemand einfach nur hin und her fährt, ne, und kaum mit einem redet und das einfach nur, man ist da zusammengepfercht drin, dass der am Ende, wo wir ausgestiegen sind, hat er eine Wasserflasche genommen, so eine 05er, hat die aufgedreht, den Deckel weggenommen, und hat die quasi in diese Ritze zwischen den Sitzen auf der Rückbank reingestopft. Ja? Ja, so dass das Wasser
Hä?
quasi in das Auto gesickert ist. Ne? Und wenn derjenige, der das halt organisiert
Nein.
hat, dann sauber macht und die Flasche rauszieht, dann ist halt komplette Überflutung. Ne? So, das war der Gedanke. Und ich habe den, er hat natürlich nicht gesprochen dabei. Er hat das einfach gemacht und ich habe ihn angeguckt. Ich dachte, was warst du denn so? Bist du total deppert? Ne? Was machst du denn da? Ich war so, ich so, hä? Also, nein. Und dann habe ich die Flasche einfach wieder rausgenommen, so ganz vorsichtig und dann noch mit meinem Schal alles so trocken getupft drumherum. Ne, so eine bin ich. Und ich denke dann an, was soll das denn jetzt für Quatsch? Ja, der hat das verdient und das ist doch total zum Kotzen hier, das Konzept. Und ich, ja, aber der kann, vielleicht, du weißt gar nicht, was das für einer ist. Vielleicht hat er 10 Kinder zu Hause, die der ernähren muss. Oder weiß nicht was, ne? Nee, nee. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, diese Aktion.
Ja, ist ja auch, ich finde das schon
Also
heftig.
es hat wirklich schon Situationen gegeben in meinem Leben, wo ich unglaublich stinkig und wütend geworden bin auf jemanden, wo ich mir wirklich dachte, Wahnsinn, also genauso wie du es gesagt hast, Mensch, der hätte das ja so verdient. Also wo du echt Lust hast irgendwie, dass du, weiß ich nicht, das Haus anzündest oder so. Also ganz wirklich so, wirklich, wo ich dachte, oh, das kann es nicht sein. Aber trotzdem, ich glaube, diese ganze Vergeltungssache, ich weiß nicht, ob ich einfach nicht die Eier dazu habe oder ob es mir schlichtweg zu viel Aufwand wäre. Ich kann es nicht sagen, warum ich es nicht mache. Aber ich meine, es ist eh gut, dass ich es nicht mache. Aber
Ja,
ich weiß
bitte.
nicht wirklich, warum.
Mir gibt das einfach nichts. Ich kriege da auch keine Befriedigung davon, wenn ich mich daran räche, wenn mir jemand anderes irgendwie wehgetan hat. Das gibt mir überhaupt gar keine Befriedigung. So. Ich meine, mein einer Ex-Freund, der mir auch wirklich böse das Herz gebrochen hat, den war ich schon richtig sauer. Der hat auch richtig große Scheiße verpatzt, als wir dann auseinander waren. Und da habe ich echt gedacht, boah, ich glaube, ich habe noch nie auf jemanden so krasse negative Gefühle gehabt wie auf
Genau.
den. Und da hat man schon überlegt, ja, ne, was machst du so? Aber da war nichts, wo ich gedacht habe, jetzt zeige ich es dir damit. Ne, also das war irgendwie nie so ein Gefühl. Ich habe dann fiese Texte geschrieben über den, die ich nie irgendwo jemandem gezeigt habe. Aber das hat mir dann gut getan, so den richtig auseinanderzunehmen. Aber ja, das war nur für mich, ne, um meinen Frust rauszulassen. Aber ich hätte die niemals veröffentlicht oder so, weil das ist für mich irgendwie, es ist für mich trotzdem respektlos. Es ist für mich respektlos, das trifft es eigentlich. Also Respekt ist für mich ein sehr hoher Wert. Und ich finde, nee, es gibt keinen Menschen bis jetzt, der das verdient hätte, dass ich das tue. Und ich will mich auch nicht auf dieselbe Ebene stellen wie diese Menschen.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ne, dass man sich ja auf ein bestimmtes Niveau begibt mit Vergeltung. Und am Ende des Tages ist es meistens so, dass man sich selbst mehr schadet als irgendjemandem anderen.
Also ich weiß, dass ich mich bei sowas einfach auch nicht richtig wohlfühle. Das bin nicht ich.
Ja, und ich glaube, es hat auch damit zu tun, eben für was für Werte man steht, ne? Welche Werte einem wichtig sind. Und auch das übrigens musste ich sehr langwierig herausfinden, erstmal. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, ne? Und wenn einem ein Wert wichtig ist, der da komplett gegenspricht, komplett, dann ist das so. Dann nimmt man diese Strategie auch nicht.
Ja gut, was können wir da mitgeben an Tipps bei der Vergeltung? Erstmal nochmal kurz einen Schritt zurücktreten
Don't
und sich. Ja, don't do it, okay, aber das kann man fast bei allen sagen, ne? Sondern geh mal einen Schritt zurück und frag dich, ist es das jetzt wirklich wert? Macht dich das wirklich glücklicher? Hast du damit deinen Frieden, deinen Abschluss? Geht es dir danach besser? Oder ist es vielleicht nur eine Scheißaktion, die dich noch mehr
Was
reinreitet?
passiert dann auch, ne? Also
Genau.
so ein Gespräch habe ich tatsächlich auch vor ganz so langer Zeit mit meinem Sohn gesprochen. Ihr seht, er ist jetzt gerade in einem Alter, wo er viel mit solchen Sachen zu tun hat in der Schule. Und er hatte dann, wie war das? Er hatte irgendein Schimpfwort gesagt zu einem Mädel, ja. Und da habe ich ihn zu Hause gefragt. Es ist mir also reported worden. Und ich habe ihn gefragt, was hat denn das Mädchen zu dir gesagt? So, die sagt wohl schon seit Wochen immer wieder ein anderes Wort zu ihm. Und hänselt ihn dann damit. Und ihre Girlies hinter ihr lachen dann darüber, ja. Und dann hat er das halt ein anderes fieses Wort erfunden und ihr das entgegengeknallt. Und dann habe ich gesagt, okay, was hat das mit dir gemacht, als du das gesagt hast? Und er ja nicht, sie hat das ja auch gesagt. Und ich, und deswegen wolltest du was anderes Böses zurücksagen. Ja, und ich, was ist dann passiert? Ja, dann hat sie wieder was gesagt. Und ich, genau. Was denkst du, ist die Lösung von diesem Ganzen? Weiß ich nicht. Und ich, ja, weil es keine gibt. Weil ihr die ganze Zeit nur hin und her Ping-Pong spielt mit fiesen Wörtern, euch gegenseitig wehtut damit. Und am Ende eskaliert das. In dem Moment hat es eskaliert, weil sie geheult hat und eine Lehrerin kam und du warst der Buhmann. So. Das ist keine Lösung. Nichts davon ist eine Lösung. Ne? Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hast du denn deinem Sohn gesagt, was er das nächste Mal sagen soll? Ja. Ich habe ihm dann halt gesagt, pass auf, ich weiß, das ist schwer, du bist super wütend in der Situation, aber wenn du es irgendwie schaffst, dann sag dem Mädchen entweder gar nichts, geh einfach weg, ignoriere sie. Oder wenn du denkst, du musst jetzt was sagen, dann sag halt irgendwas wie, ja, wenn du meinst, dass du so böse Worte sagen musst, okay, ich muss das nicht. So, dann nimmst du ihr halt komplett den Wind raus, ne? Weil sie dann überhaupt nichts hat. Ihre Mädels werden auch nicht mehr lachen. Worüber denn? Ne? Oder habe ich gesagt, wenn du einen Funken Gemeinheit damit reinbringen willst, kannst du auch sagen, ach so, benutzen solche Wörter, die du in der Toilette findest? Könnte man auch machen. Ist auch nicht eine direkte Beleidigung. Ne? Aber worauf ich hinaus will, die Strategie dahinter ist, es einfach ablocken zu lassen und zu sagen, okay, wenn du meinst, dass du das Spiel jetzt machen musst, dann ist das dein Weg, mein Weg ist ein anderer. Das wäre der einzige Tipp, den ich mitgeben kann, aber ich bin ja nicht in der Situation, ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt, wenn man kurz vor so einem Rachegelüsten
Ja,
steht
weil man
über
natürlich da,
den
glaube ich, schon so ein bisschen in die
Weg.
Spirale eintritt, ne? Und ich glaube, das ist halt vielleicht sogar das Emotionalste von diesen fünf Mustern, ne? Weil man da fast, glaube ich, da geht es halt einfach, da gehen die Emotionen einfach mit dir durch und dieses, da diese, boah, ich bin jetzt so wütend, ich könnte jetzt ausrasten und dann rastest du halt aus. Also ich glaube, dass das in diesen Momenten auch echt schwierig ist, dass man da eben wirklich so dieses bisschen kühl analysiert oder durchdenkt. Aber genau diese Spirale, in der du bist, ist ja das, was du auch gesagt hast, was das provoziert. Na, man tritt ja dann mit seinem Gegenüber auch in diese Spirale ein und der wird ja wahrscheinlich auch wieder zurückschlagen und da muss man sich wieder was überlegen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, da gibt es Filme und Bücher drüber.
Ja, natürlich. Diese ganzen Cowboy-Geschichten, ne? Der eine
Genau.
greift die Farm des anderen an, tralali, tralala, wo die
Ja.
Familien sich ausrotten. Das ist genauso
Nein,
ein
so weit muss
Mist.
man ja gar nicht zurückgehen. Guck mal, denk mal an deinen Rick aus Märchen nochmal. Der ist ja, also der hatte so unkontrollierte Wut, dass der ja auch aus Rachegelüsten letzten Endes viel schlimmere Sachen macht. Ne?
Ja, wo es wirklich darum geht, Menschen zu verletzen und zu
Aber was der ja
provozieren.
empfindet, ist letzten
Ja, hast du
Endes
recht.
unkontrollierte Wut. Er kann sich in diesem Moment nicht
Ja.
zurücknehmen.
Ja. Und das artet ja zum Teil dann auch einfach auch in körperliche Gewalt aus, richtig, ja, wenn man sich da einfach nicht kontrollieren kann.
Da sind wir schon beim nächsten Stichwort. Also wir haben jetzt die drei Sabotagemuster. Wir hatten Rückzug, immer recht haben wollen. Nummer drei, die Vergeltung. Und jetzt, viertes Stichwort hast du schon gegeben, dass man immer alles kontrollieren muss.
Klar.
Ne? Also die anderen lenken oder verändern wollen und die Kontrolle über die Situation haben. Ja, wie kann man sich das im Streit vorstellen?
Also ich habe gerade in dem aktuellen Buch, das ich jetzt schreibe, in dem Manuskript, habe ich so eine Figur, die einen großen Kontroll, naja, Wahn ist das schon, ist es noch nicht, aber schon ein großes Kontrollbedürfnis hat. Und die lenkt quasi ihre Streits oder ihre Konflikte immer so, dass sie diejenige ist, die kontrolliert, was als nächstes passieren wird. Wie macht sie das? Das ist eine ganz gute Frage, ne? Also sie immer wenn das ist so ein Spiel. Immer wenn der andere in eine bestimmte Richtung geht, dann findet sie wieder einen Weg, selber einen anderen Weg einzuschlagen und den anderen mitzuziehen und so diese Kontrolle zu behalten, ne? Also sagen wir mal, Kompromisse sind für sie total schwer, sondern es muss halt immer am Ende wieder so sein, dass sie letzten Endes diejenige ist, die bestimmt hat. Selbst, ich glaube, selbst so Geschichten wie dieses typische Gespräch beenden, kennt ihr das noch vom Telefon? Man sagt dann Tschüss, der andere sagt Tschüss, Tschüss, Tschüss. Na, mach's gut, Tschüss. Wer ist der Letzte, der Tschüss sagt? Das ist der, der die Kontrolle behält darüber, der kontrolliert, wann das Gespräch beendet ist. Ne? Sind ja schon so kleine Impulse irgendwie.
Ja, Gespräch lenken oder Richtung lenken, denke ich, ist hier schon so ein bisschen das Stichwort.
Ja, oder auch,
Oder manipulieren vielleicht
auch. Oder auch beim Schreiben, ne? Diese ganzen Phänomene zwischen den Jugendlichen. Wer bestimmt, wann ein Gespräch über WhatsApp weitergeht? Ob geantwortet wird oder nicht? Wer lässt wen im Regen stehen? Ne? Wer antwortet mit einer Sprachnachricht? Wer nur mit einem Emoji? Das sind letzten Endes auch ganz kleine Kontrollmechanismen. Wer ist der Bestimmer in der Beziehung?
Ja, wer hat denn sowas erfunden eigentlich? Das verstehe ich gar nicht.
Ja, aber das war doch früher auch schon so, selbst beim Telefon. Wer ruft nach wie vielen Tagen an?
Wie lange muss man sich Zeit lassen, damit man nicht blöd dasteht?
Genau,
ne?
genau. Das sind auch schon Kontrollmechanismen.
Das ist ein Kontrollmechanismus, würde ich auch so sehen.
Das würde ich jetzt auch behaupten von mir, dass ich das eher nicht mache.
Nee, ich kenne das so nicht.
Ich auch.
Im Prinzip willst du den anderen ja verändern, dass er wiederum nach deinen Regeln spielt. Das ist ja auch nicht anders, wie immer Recht haben wollen. Es geht nur ein Ticken anders
zu. Ja, es ist tatsächlich manipulativ, ne? Es ist aktiver. Na, Recht haben geht es halt um die Meinung und das ist tatsächlich wirklich in Aktion treten.
Ja, genau. Und lenken, genau, so richtig lenken. Den anderen aktiv zu etwas zu bringen, das vielleicht nicht dessen Intention war.
Also
ich kenne das tatsächlich von früher, von meinem toxischen Partner, der hat das immer so gemacht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ein bisschen toxisches Muster, ne? Das ist schon ein bisschen gefährlich.
Ganz genau. Das kann unter Umständen echt böse enden, weil es eben die Meinung des anderen krankhaft beeinflusst. Also manipulieren bedeutet das ja, aber vielen ist es vielleicht nicht bewusst, dass man mit kleinen Spitzen dann immer in die Richtung geht, den anderen zu manipulieren, seine Meinung zu durchlöchern oder zu drehen, bis der andere schon gar nicht mehr genau weiß, was meine ich eigentlich, hä, was, wie? Und das ist nicht in Ordnung. Ja,
ja, und das ist ja schon richtig, sind wir schon richtig im Gaslighting drin. Ne?
Ja, das ist dann wieder eine sehr extreme Form, ne, von Kontrolle. Trotzdem glaube ich, dass Kontrolle etwas ist, das ganz viele Menschen mehr beeinflusst, als man so denkt. Weil, also Kontrollverlust ist halt auch wieder immer Gefahr. Ne? Also ich kann das auch von mir sagen, ich würde auch nicht behaupten wollen, ich bin jemand, der in der Beziehung immer die Kontrolle haben will. Aber ich kann schon mit Gewissheit sagen, wenn ich Kontrolle verliere, verunsichert mich das sehr stark. Also ich bin nicht gut darin, einfach nicht zu wissen, was kommt. Oder nicht zu wissen, wie der andere auf etwas reagiert oder wie die Situation sich entwickeln wird, wenn ich etwas tue oder so. Also diese ganzen Unsicherheiten, die sind auf jeden Fall durch Kontrollverlust Angst. Ne? Das kann ich schon sagen. Also für mich ist Kontrolle auch wichtig, aber nicht so in dieser extremen Form, dass ich sie jetzt als Beziehungskiller bezeichnen wollen würde.
Lass uns mal jetzt weggehen von der Paarbeziehung. Ich werfe es jetzt mal ganz provokant ins Spiel. Wie ist es denn mit der Kontrolle bei Eltern-Kind-Beziehungen? Ne? Ich werfe jetzt mal die klassische Helikoptermama ins Rennen.
Ja, das finde ich auch schwierig.
Ja, die immer die Kontrolle braucht.
Finde ich definitiv ein Thema. Also, obwohl, wie ihr jetzt wisst und viel über mich gelernt habt, bin ich ja eher eine, die wirklich eher so bedürfnisorientiert rangeht und meinen Kindern wirklich viel mit Spracherecht einräumt und so. Aber ich merke trotzdem immer mehr, dass ich immer mehr Kontrolle haben will, als ich glaube, dass ich haben will. Also ich mag das Wort nicht, Helikoptermama, aber also ja, Opfer.
Ich bin das schon zum Teil auch. Es ist einfach schwierig, die Kontrolle loszulassen und dem anderen, in dem Fall dem Kind, zu vertrauen. Und das ist ja die Aufgabe von den Eltern. Mhm. Ne?
Ja.
Das finde ich nämlich witzig. Ne? Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Dass ich glaube, dass wir alle so ein bisschen gewisse Muster in uns tragen, aber eben wirklich in Interaktion mit unterschiedlichen Menschen. Ne? Dass wir mit unseren Eltern anders umgehen als mit unseren Kindern oder mit unserem Partner. Und auch in Konfliktsituationen anders reagieren.
Ja.
Ja.
Gut, was geben wir den Streitkontrolleuren mit?
Den anderen stärken und wertschätzen. Das ist zwar schwierig, aber man kann das auch üben, zu erkennen, dass manchmal auch Loslassen das Richtige Mittel zum Zweck ist. Ja, weil derjenige andere, der dann losgelassen wird, kann dann seine eigenen Erfahrungen machen und lernt dann eventuell daraus. Das ist bei Teenagern ganz wichtig.
Naja, vor allem eben, was du ja so schön gesagt hast, Michaela, diese Kontrolle abgeben ist ja ein Vertrauensbeweis. Das heißt ja, ich vertraue diesem Menschen. Das ist ja eigentlich eine der schönsten Sachen, die du deinem Gegenüber, sei es deine Eltern, dein Kind oder dein Partner, schenken kannst. Mhm. Dass man sagt, ich muss das jetzt nicht kontrollieren, ich muss das jetzt nicht lenken, weil ich vertraue dir.
Mhm. Ja, das kann man vielleicht auch gut üben, weil Übung ist ein gutes Stichwort, in einfachen Alltagssituationen, ohne dass ein Streit entstanden ist. Ja? Aber man kann ja auch üben, Kontrolle abzugeben mit einfachen Sachen. So als Eltern ist das ja immer recht einfach lösbar, indem man sagt, so, du mach mal mit dem Kind was. So, ich nehme mal die Kinder und ich kümmere mich jetzt nicht darum, was ihr macht und ob ihr was zu essen dabei habt und ob du an die Wechselsachen gedacht hast und ob du die richtigen Pampers dabei hast und ob die Sonnenmilch auch im Rucksack ist. Das überlasse ich jetzt alles dir und auch wenn ich weiß, dass du die Hälfte vergisst, akzeptiere ich das jetzt und nehme an, dass mich das beunruhigt, aber tue trotzdem nichts dagegen. Ihr seht, ich habe kein Problem mit Kontrollabgaben.
Schon das Wording.
Aber in solchen Situationen kann man es ja üben. Ne? Man kann das üben daran. Wie fühlt sich das für mich an? Was passiert denn, wenn ich loslasse, wenn ich das zulasse? Ne? Oder eben auch bei den Kindern, wenn sich das Kind wünscht, mal ohne Eltern sich zu verabreden mit einem anderen Kind, das man gar nicht gut kennt und wo man auch die Eltern gar nicht gut kennt, kann man trotzdem auch überlegen, okay, du kannst da hingehen, so, um diese Uhrzeit hole ich dich wieder ab und das mal annehmen, dass sich das blöd anfühlt und dass man eigentlich gerne mehr Kontrolle hätte. Aber wenn man sie nie loslässt, dann lernt man ja auch nicht, dass es geht, ne, dass es funktioniert.
Ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was zu allen unseren Saboteuren passt. Man kann das üben. Egal, welchen Saboteur wir uns jetzt angeguckt haben, es gibt ja immer diese Chance zu sagen, damit etwas besser wird in einer Beziehung, egal in welche Hinsicht wir da jetzt, in welche Himmelsrichtung wir da jetzt denken, man kann üben, gegen diese Muster anzutreten.
Ja, aber da gehört halt immer ein Stück weit Überwindung dazu. Ne? Mhm. Ich finde auch, dass man natürlich immer sich ein bisschen mehr überwinden kann. Das hatten wir ja beim ersten schon, auch beim Rückzug. Ne? Also, dass ich, okay, wenn ich jetzt nicht voll reingehen kann, dann eben probiere ich halt Stück für Stück, ich bereite mich drauf vor, ich spreche es nochmal an. Das ist ja auch eine Form von Üben.
Ja, ganz genau.
Ja.
Gut, einen haben wir noch. Ungefiltert alles rauslassen, ohne Rücksicht auf die Wirkung. Also, dass du halt wirklich auch, das hatten wir auch schon vorher ein bisschen getoucht, so gestreift, ne? So dieses, ja, gerade eben, wenn du vielleicht im Streit bist, in der Wut bist, dass du einfach alles Mögliche raushaust, was in dem Moment möglicherweise gar nicht richtig oder berechtigt oder irgendwas ist, vielleicht auch unfair gegenüber dem anderen, aber eben, man schmeißt man alles, ja, womöglich auch noch den Streit von vor 35 Jahren mit reinbringen. Ne?
That's me! Ja, fällt mir auch immer wieder ein. Ja, wenn man einfach zu lange schluckt. Das ist für mich echt der absolute Klassiker. Das kenne ich. Ne? Dauernde Rückzug und das fresse ich alles in mich rein, weil ich ja so absolut die Konfrontation vermeiden will. Und alles, was mich ärgert, schluck ich. Und das habe ich mir geschworen, mache ich nicht mehr. Es macht einfach nur krank und die Beziehung auch krank, weil dann kommt es wirklich ungefiltert, ungebremst und das verletzt viel, viel mehr als diese gezielte, positive Kommunikation im Konflikt, was Christiane vorhin so schön beschrieben hat.
Ja,
aber das sehen wir auch wieder so schön, dass viele Muster tatsächlich wirklich Hand in Hand gehen. Ne? Sei es Rückzug mit Recht haben wollen oder jetzt hatten wir Rückzug mit dem, na, wenn man sich zu viel zurückzieht, lässt du ungefiltert alles raus. Irgendwann kommt es ja doch, man kann ja nicht immer ewig rückziehen und zurückstecken und immer an letzter Stelle. Ne? Irgendwann kommt es halt und dann in geballter Ladung und das ist ja auch ungesund. Also ich glaube tatsächlich, dass viele von diesen Mustern relativ häufig Hand in Hand auch gehen.
Ja, und was vielleicht auch zu diesem alles ungefiltert heraus sprudeln lassen passt, das ist nämlich vielleicht noch eine sechste Strategie, die ich halt häufig habe und wo ich auch in der Vergangenheit oft Probleme mitbekommen habe, ist das Thema Verzeihen und Vergeben. Also ich bin eher der Kandidat, wenn jemand mir gegenüber im Streit alles rausgeblubbert hat und obwohl ich weiß, dass er das in dem Moment nicht so gemeint hat, kann ich das nicht mehr loslassen. Also das, ich höre halt alles und das geht alles direkt in mein Herz und da bleibt das auch erstmal sehr lange. Und da kann sich der andere auch noch 35.000 Mal danach entschuldigen und sagen, dass das nicht so gemeint war. Es bleibt trotzdem in meinem Herzen drin und tut mir auch noch lange danach sehr weh. Und ich habe da selber noch nicht die beste Strategie gefunden, wie ich damit abschließe, weil ich es halt einfach nicht vergessen kann und das dann auch oft hochhole. Also ich bin auch so ein Kandidat, der auch noch über einen Streit von vor 5 Jahren reden kann, wenn er gerade relevant werden könnte, weil ich das einfach immer noch nicht verarbeitet habe oder immer noch nicht loslassen kann. Ich hänge da irgendwie wie eine Glocke an diese negativen Sachen fest.
Ja, das kann ich ganz gut. Ich glaube, es ist wieder die gleiche Frage, die wir vorhin schon mit der Vergeltung hatten, weil es ja am Ende des Tages mehr uns selbst wehtut. Na, wenn wir an den negativen Sachen festhalten, wenn wir an dem Schmerz festhalten, an diesen Sachen, die irgendwann passiert sind, es tut ja im Endeffekt nur uns selbst weh und nicht irgendjemand anderen. Na, und deshalb versuche ich das schon eher loszulassen. Ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut.
Auch wieder eine Sache, die man üben kann, aber das ist tatsächlich, glaube ich, das Härteste. Da gebe ich dir recht, Christiane. Bei mir dauert das auch immer ewig und 3 Tage, keine Frage.
Und es kommt natürlich auch darauf an, was und
was
wie tief
es ist.
Das sitzt. Ja, genau.
Wenn man wirklich sieht, das hat derjenige wirklich nicht böse gemeint, das war nur einfach flapsig. Ne? Das geht ja schneller weg.
Ja, beziehungsweise kann ich auch akzeptieren, dass jemand mal einen Fehler macht.
Genau,
ne?
Genau, das meine
sagt,
ich. Ja.
Was irgendwie in dem Moment rausrutscht und vielleicht hat es in dem Moment gemeint, aber ich stehe da, kann da auch drüber stehen und sagen, okay, in dem Kontext, in dem Moment hat es vielleicht so empfunden, wird auch seine Gründe dafür gehabt haben, aber trotzdem kann ich, ne, move on. Ich kann sagen, okay, ich kann es jetzt stehen lassen. Wir gehen weiter und schauen nach vorn und jetzt ist es nicht mehr so, in diesem Moment ist es nicht mehr so und damit kann ich arbeiten und da können wir aufbauen. Nicht an dem, was irgendwie vor 5 Jahren mal aktuell war, sondern an dem, was jetzt aktuell ist. Da können wir auch drüber hinwegkommen. Also das schon, aber gleichzeitig, ja, gibt es natürlich Dinge, die unverzeihlich sind. Ich habe auch schon mit Menschen gebrochen, das ist klar. Es gibt immer wieder Dinge, wo man sagt, nein, das war jetzt einfach zu viel. Und da kann ich auch nicht loslassen oder drüber hinwegsehen, sondern das geht einfach nicht. Na, das war jetzt, ja, das war zu viel, da kann ich jetzt nicht sagen, das kriegen wir wieder hin. Manchmal ist das auch einfach so.
Wir haben jetzt, glaube ich, dadurch, dass wir diesen 6. Punkt mit einfließen ließen, die Lösung zu ungefiltert alles rauslassen, übergangen. Da frage ich jetzt einfach mal für einen Freund. Was gibt es da für eine Lösung? Wie kann ich da entgegentreten? Ich meine, klar, früher.
Es ist schwierig in dem Moment, weil du ja ähnlich wie bei der Vergeltung von deinen Emotionen geleitet wirst.
Mhm.
Na, also ich glaube, wenn du jetzt so ein Kontrollfreak bist, dann bist du eher der alles plant und durchdenkt und überlegt und hin und her. Na, aber ich meine, Vergeltung und auch das Rauslassen sind ja ganz klar emotionsgetriebene Sachen. Und
ja. Wenn
wir in einem Punkt sind, wo wir halt einfach ganz stark emotional reagieren und von Emotionen angetrieben werden, ist es super schwierig, das in dem Moment zu kontrollieren und eben so take a step back. Ne? Dass man sagt, ich nehme einen Schritt zurück, ich überlege
genau.
mir das jetzt, ich lasse mir das nochmal. Nein, das kommt dann einfach.
Das ja,
kommt dann
das
einfach
ist leider so.
Mal, ne?
Drum sage ich, also das wollte ich gerade sagen, der klügste Spruch wäre, ja, bremst dich vorher aus. Ne? Einfach früher mal drüber nachdenken, aber das kannst du in dem Fall nicht.
Nein, aber ich glaube, was man schon kann, ist, dass du das ja ein bisschen kommen siehst. Es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass das jetzt von einem Tag auf den anderen aus dir herausbricht, wild, sondern dass sich das ja eben schon aufstaut. Und ich glaube, dass wenn du dich da ein bisschen beobachtest und schaust auch und merkst, ah, jetzt bin ich schon wieder bei 40%, dass man eben da versucht, die Bremse zu ziehen und eben nicht erst, wenn du bei 300% bist und es dann explodiert, sondern wenn du schon siehst, okay, das staut sich auf, das sind jetzt 2, 3 Sachen und das sehe ich schon kommen. Man kann das ja schon beobachten bei sich.
Nee. Dem widerspreche ich glasklar. Nein, das kann ich nicht sehen. Weil ich immer denke, lustigerweise denke, ja, Ja, bin ich drüber weg. Ne? Ist nicht mehr relevant. Der Streit ist vergessen. Nein, ist er nicht. Und er kommt dann hinterhältig. Bei mir kommt sowas hinterhältig. Und ja, ich gebe dir recht, manchmal ist es schon so, du weißt, du hast jetzt diese Woche schon 5 bescheuerte Dinge erlebt. Es darf nicht sonderlich viel mehr dazu kommen, dann platzt du. Das kannst du schon absehen. Aber wenn das dann kommt, wenn dein Bruder irgendeinen dummen Spruch hat, da haust du raus und ich kann mich da echt nicht zurückhalten. Das ist das. Und da, ja, da, das ist dann ungerecht, das weiß ich. Ich weiß das und ich muss mich regelmäßig, also gerade bei meinem Bruder, entschuldigen.
Du kannst mal probieren oder.
Vielleicht ein bisschen.
Ja, also ich kenne noch eine andere Strategie, die vielleicht, ob die in diesen Momenten helfen kann. Du kannst mal probieren, diese Situation, die du vielleicht schon ein paar Mal erlebt hast, wo du sagst, da musste ich mich entschuldigen, dass du dir die nochmal im Kopfkino vorstellst, wie du lieber gewollt hättest, dass die laufen. Der Hintergrund ist, je öfter man sich Situationen im Kopfkino ganz exakt detailliert, das können wir Autoren ja, so vorstellen, wie sie hätten laufen sollen in unserer perfekten, idealen Vorstellung, dass das Gehirn dann das auch als Übungsmechanismus sieht. Man kann ja die Situation leider nicht üben und immer wieder provozieren, damit man guckt, ob es dann besser ist. Aber durch das Kopfkino und das eben sich Vorstellen von Situationen, die schon waren und wie die hätten sein können, ist das trotzdem eine Art Übungsimpuls. Und das Gehirn kann dann lernen, wie man sich verhalten wollen würde und eventuell dann irgendwann in einer Situation das abrufen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber es ist eine Methode.
Ja, aber es ist ein spannender Ansatz, ja. Aber würde das in dem Fall nicht auch für die Vergebung funktionieren?
Nein, weil also das Gefühl ist ja nicht, dass man in einer Situation anders reagieren will, sondern dass ein Schmerz in einem dran aufgelöst werden muss. Ich bin dann eher da, dass das wahrscheinlich eher funktioniert mit Sandras Ansatz, dass man sich bewusst machen darf, dass man sich jetzt eigentlich nur selbst malträtiert gerade, ne, mit diesem Festhalten an diesem Schmerz, das ist ja letzten Endes so, und dass sich letzten Endes nur lösen kann, wenn man loslässt, ne? Aber das ist ja trotzdem super schwer.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass du ein bisschen Abwehrmechanismus entwickelst, also dass man sagt, eben wenn du dann merkst, es platzt und es kommt jetzt raus und was weiß ich, ne, dass man dann irgendwie eine komplette Gegenreaktion macht und einfach irgendwie laut loslacht oder so.
Ja, oder
nein, ich lasse das jetzt nicht, ich lasse die Wut jetzt nicht gewinnen.
Oder halt bewusst Stopp sagt, ne? Bewusst sagt so Stopp. Mir sind jetzt die Gemüter gerade zu sehr erhitzt, bevor jetzt hier irgendwas gesagt wird, was weh tut. Aber auch das ist natürlich in so einer emotionalen Situation.
Ja, und es ist gefährlich, weil da bist du ja wieder im Rückzug und dann staut sich's ja noch mehr.
Ja, richtig. Aber das ist ein Rückzug aus Selbstschutz. Mhm. Aber ja, das sind viele schöne Methoden.
Also ich würde es mal probieren, wenn dann die 17. blöde Meldung kommt, dass du einfach sagst, weißt du was, das ist fucking lächerlich. Also muss ich jetzt einfach mal drüber lachen, weil das geht gar nicht.
Ich probiere es gerne mit beiden Tipps. Mit dem Lachen, das fand ich ganz gut. Und ich finde aber auch die Vorstellung gut, die Situation mehrmals im Kopf dann einfach durchzuspielen. Ja. Mhm. Auch das ist ja eine Übungssache, ne? Also das sind wir wieder beim Üben.
Das hilft ja sowieso fast immer. Ich meine, Konflikte entstehen ja eben oder eskalieren. Konflikte entstehen aus Alltagssituationen, aber sie eskalieren, weil wir eben alle bestimmte Muster haben und irgendwie reagieren, was halt meistens ungesund ist. Ne? Weil wir halt nicht eben diesen Steps von der gewaltfreien Kommunikation folgen und alle perfekt tralala, ne? Sondern weil wir halt irgendwelchen Mustern folgen, die super ungesund sind. Und dadurch eskalieren ja Konflikte. Und deshalb, ja, ich glaube, das ist sowieso immer gut, ein bisschen zu reflektieren und zu überlegen, was habe ich da jetzt genau gemacht, sich ein bisschen vor Augen halten, welches Muster habe ich hier angewendet, wie habe ich reagiert, was hätte ich stattdessen machen können. Also ich glaube, dass wir das in all unseren Beziehungen immer ein bisschen hinterfragen und reflektieren dürfen in Konfliktsituationen, egal ob mit Kindern, Eltern oder Freunden oder Partnern, dass wir uns immer ein bisschen fragen dürfen, was ist da jetzt schiefgelaufen? Wie habe ich reagiert? Wie hat der andere reagiert? Warum ist das eskaliert?
Das ist Persönlichkeitsentwicklung at its best, würde ich sagen. Ja. Kann der eine oder andere sicherlich gebrauchen.
Genau. Wir sind heute ein bisschen über der Zeit, aber es war ja auch viel zu sagen. Mach gar nichts. Hast du noch was, Christiane?
Nein. Ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass wir ja alle diese Beziehungssaboteure auch wunderbar in unseren romantischen Büchern verarbeiten. Die sind ja oft immer der Moment, wo das Ganze kippt und der Konflikt entsteht. Ist ja häufig auch eine von diesen Strategien, die wir heute erwähnt haben, zurückzuführen. Und deswegen, das ist halt tatsächlich immer das, was irgendwie alles anheizt. Ne? Eine von diesen Ausprägungen oder in Kombination sind immer der große Eklat in Love Stories.
Wie schaut es denn aus mit euren Herzensmomenten?
Ich hatte zwei. Einen im Buch-Content und den anderen im persönlichen Content. Im Buch-Content, ich habe unseren Buch-Trailer. Mario Bekischus und ich schreiben doch gerade an einem Romantic-Thriller. Und wir haben für dieses Buch einen Buchtrailer erstellen lassen von Autorenträume. Und der ist jetzt ready to go. Das war so ein richtig schöner Herzgespinst-Moment für uns beide, dann unsere ProtagonistInnen laufen zu sehen. Das ist immer so magisch. Es ist so magisch. Also ein herzliches Dankeschön an Sandra.
Und wann können wir den sehen, den Buchtrailer?
Woche noch, ne? Also bis der Podcast raus ist, könnt ihr ihn schon auf Michaelas und Marios Instagram finden.
Genau, da ist er schon raus, diese Woche. Also wir befinden uns bei der Aufnahme hier in KW24 und Donnerstag werden wir ihn im Posten.
Ja, das heißt, wir können den in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch den schon anschauen.
Ja. Supi, ja. Und Herzgespinst-Moment Nummer zwei ist, dass wir wir hatten ein Großfamilien-Event. Die Kinder meines Partners und meine Tochter haben am Wochenende gemeinsam gegrillt. Und das ist bisher, glaube ich, jetzt seit ich mit meinem neuen Partner zusammen bin, das erste Mal, dass wir diese Konstellation hatten. Seine Kinder mit ihren Partnerinnen und Partnern und meine Tochter. Der Partner wollte auch dabei sein, aber der ist dann spontan, konnte er nicht. Aber das war sowas von witzig, harmonisch und liebevoll, dass wir gesagt haben, das müssen wir öfters machen. Das schön. War richtig schön.
Patchwork-Familie.
Patchwork-Familie.
Ja. Eigentlich hattet ihr in der letzten Zeit immer nur erfolgreiche Familienfeste. Ist dir das mal aufgefallen? Ich war schon öfter.
Du hast recht. Ja. Du hast recht. Es hat sich alles zum Guten gewendet. Ne? Da hast du recht. Schön, dass du das so siehst. Ne?
Ja, manchmal darf das auch so sein.
Ja. Und ich hätte damals, als mir unsere Kerstin von ihrer Ex-Ehe erzählt hat, beispielsweise, und ihrer Patchwork-Familie, habe ich immer neidisch auf diese Situation geblickt und gedacht, wie kriegt die das hin? Wie schafft die das? Ja? Und tatsächlich haben wir, ja, jetzt doch den richtigen Weg eingeschlagen.
Richtig gut.
Ja. Ach ja, aber ihr hattet sicherlich auch wunderschöne Herzgespinstmomente, auf die ich jetzt gespannt bin.
Ja, mein Herzgespinstmoment, wir waren ja dieses Wochenende wieder mit der Emilia unterwegs, also mit unserem Wohnwagen. Und waren es auch 4 Tage, von Mittwochabend bis Sonntag, Mittag. Genau, und am Freitag musste mein Mann dann aber trotzdem losziehen und arbeiten. Und deshalb konnte ich so ein bisschen meinen ganz eigenen Schreibretreat-Tag einlegen. Und das noch dazu wirklich super schöne Kulisse bei Sonne und am Fluss direkt am Wasser sitzen. Und ja, habe ein neues Buch begonnen.
Mein Gott, was für ein Tempo diese
Frau
vorliegt.
Ja, das ist wirklich so.
Als wir in unserem Retreat waren, war es noch das andere Buch, richtig?
Ja, das ist mittlerweile fertig. Das ist mittlerweile im Lektorat. Aber ja, ich meine, das muss man natürlich auch sagen, dass das in letzter Zeit auch einfach... Ich meine, es klingt jetzt erstmal voll geil, aber es war in letzter Zeit bei mir wirklich sehr viel los, familiär, das nicht so schön war.
Das ist deine Therapie.
Bitte?
Deine Therapie. das Treiben.
Ganz genau. Das ist tatsächlich so. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel geschrieben. Und ich meine, definitiv will ich nicht noch mehr Unglück raufbeschwören, weil ich meine, meine Eltern haben gerade auch wirklich genug um die Ohren. Das darf jetzt auch wieder in gute Bahnen irgendwann gehen. Aber tatsächlich war es wirklich so. Jedes Mal, wenn mir das Wasser bis Timbuktu stand, dachte ich, jetzt geht noch ein Kapitel. Ich brauche heute noch eine Dosis schreiben. Also voll Eskapismus. Und es ist so. Also es war wirklich so, in jeder Minute, in jeder freien Minute habe ich mich dann irgendwie in mein Buch geflüchtet, weil einfach die Situation so schwierig war. Das, ja, und dann deshalb, also es klingt jetzt erstmal voll geil, das andere schreibt wie verrückt, aber es war nicht aus einer schönen Situation heraus. Trotzdem ist das Ergebnis natürlich freue ich mich, dass ich ein Buch habe. Das ist schon so.
Richtig cool. Also, ja, Michaela, wir müssen schneller lesen. Sandra schreibt schneller, als wir lesen können.
Ja, wirklich wahr. Ich lese ja gerade 2 Sandra-Bücher, meine Güte.
Ja, du, ich sehe es eh schon kommen, dass dann alle schreien, ja, die Andres, die schreibt ja alles nur noch mit KI.
So schnell, das kann
doch kein Mensch. Das geht ja gar nicht anders. Ich kann es schon hören. War letztens auf Instagram ein Kommentar. Da hat einer geschrieben, ja, also alle Leute, die alle 3 Monate ein Buch schreiben, die schreiben ja eh alle mit KI. Und ich dachte, naja, was soll ich dich? Ich habe mich gar nicht drauf ein, ich lasse mich auf so einen Scheiß überhaupt nicht ein, auf solche Diskussionen, weißt du. Dann denke ich mir, ich meine, was soll ich dir sagen, ne?
Ja,
ja, man kann einfach alles super über den Kamm scheren, das ist gar kein Problem.
Ganz genau, ne? Ganz genau.
Gerade im Social-Media-Bereich.
Absolut, ja, absolut.
Ja, ich habe auch 2 schöne Herzgespinst-Momente, also unsere Wochen waren gar nicht so schlecht, ne?
Schön.
Der erste Herzgespinst-Moment ist, dass ich, glaube ich, hatte es schon bei der Schreib-Retreat-Folge erwähnt, aber ich habe ein zweites Produkt zu der No-Drama-Mama-Welt hinzugefügt. Genau. Und zwar ist das ein Journal, ein Schreib-Journal, das aber immer noch Bezug auf die Sommerthemen nimmt. Und das habe ich jetzt auch nahezu fertig. Also ich werde das die Woche in den Probedruck geben und dann, ich denke, so Ende Juni werde ich das launchen und publizieren. Und dann gibt es so ein schönes Bundle mit den Kurzgeschichten zusammen. Genau, und damit zusammenhängt auch mein zweiter Herzgespinst-Moment. Und zwar habe ich jetzt in dem Concept Store, wo mein Buch auch zu kaufen ist, eine Workshop-Reihe, die ich jetzt starte. Und zwar wird das immer im Monat, sind das 2 Termine. Und das eine hat was mit Lesen zu tun und das andere mit Schreiben. Und dann gibt das so ein Paket aus, wie das Lesen halt dein Wohlbefinden verbessern kann und wie das Schreiben das tun kann. Und jeden Monat unter einem anderen Gesichtspunkt quasi, also unter einem anderen Thema, dem ich mich widme. Und da habe ich jetzt die Zusage bekommen, dass ich das machen kann in dem Concept Store und ich freue mich total, weil ich jetzt ja ganz, ganz viel über Mama-Themen gesprochen habe und Themen dazu gemacht habe und jetzt kann ich mal was tun, was nur mit dem Schreiben und Lesen zu tun hat und gar nicht mehr auf diese Mama-Zielgruppe abfährt und das ist für mich auch was total Schönes, weil es einfach eine sehr große Leidenschaft von mir ist, über das Schreiben und das Lesen zu sprechen und ja, da freue ich mich schon drauf, das wird bestimmt auch super cool.
Ja, hört sich auch richtig, richtig gut an.
Ja, wirklich. Ich hoffe, dass es eine gute Zielgruppe gibt, die dann dahin kommt. Aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal coole Pläne.
Ja, ihr Lieben. Wieder mal ist die Liebe, wie sie ist, aber selten mit Vergeltung oder voller Kontrolle. Also überlegt euch, wie ihr mit euren Lieben umgeht und in Konversation tretet oder auch in den Konflikt tretet, weil tatsächlich ist es natürlich unvermeidbar, dass wir auch mit unseren Lieben oder gerade mit unseren Allerliebsten immer wieder Konflikte haben und immer wieder in Streitsituationen geraten. Aber überlegt euch ein bisschen, wie ihr da reingeht und auch vor allem, wie und ob ihr da wieder rauskommt. Genau. Ja, schreibt uns gern auf herzgespinste@gmail.com, ob ihr euch in einem oder vielleicht sogar mehreren dieser Muster wiedererkannt habt, ob ihr dachtet, ja, das ist mein Buch, das mache ich auch. Und vielleicht konnten wir euch ja sogar ein paar Sachen, ein paar Tipps mitgeben, die ihr in Zukunft dann auch mal ein bisschen beobachten und anwenden könnt. Wir freuen uns auf eure Post, wir freuen uns auch, wenn ihr Themen, Vorschläge für uns habt. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet oder ihn an eure Besties weiterempfehlt, damit ganz viel mehr Menschen noch davon und auch von unseren Büchern erfahren. Ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Ihr findet uns auch natürlich auf Social Media. Wir sind Sandra Andres,
Michaela Metzner, Autorin
und Foren.3.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.